Peter, ich war zu der Zeit des Wortstreiks bei der Ruhrkohle AG beschäftigt, habe also die Auswirkungen mitgekriegt eurer Streiks. Ne? Kleine Erinnerung, die Schlagzeile der Bild-Zeitung am Tag nach den Kämpfen auf dem Fortgelände: Deutsche Arbeiter kämpfen ihr Werk frei. Ich habe das Ding noch zu Hause bei mir in der Sammlung. Und wie vor jeder normalen Ruhrgebietszeche wurde auch bei uns die Zeitung ausreichend verkauft. Und die deutschen Kollegen haben teilweise Paranoia entwickelt, sprich Verfolgungsgewahn. Wann schlagen die Türken bei uns los? Und wir hatten, IG Berch war uns als Leidensgeschichte mit der BCE gut vergleichbar, denke ich mal.
Sie haben sich ja nachher zusammengeschlossen.
Sie wussten, warum sie das machten. Also jedenfalls, es gab kaum eine Diskussion in dieser ganzen Zeit, wo so viel mit türkischen Kollegen gesprochen worden ist. Wunderbar paternalistisch. Du wirst uns doch nichts tun, Ali, oder?
Eine Sache unterscheidet sich ja ganz stark zwischen diesen beiden Berichten. Das hast du jetzt nochmal zum Ausdruck gebracht, als du sagtest, es gab zwar politische Organisationen, Lotta Continua und dann verschiedene türkische, die ich jetzt so namentlich nicht weiß, die haben sich am Sonntag getroffen und sich unterhalten. Aber letzten Endes haben sie keine, als politische Organisation keine Rolle gespielt. Man war sich komplett einig über die Forderungen und hat diese Forderungen kompromisslos aufrechterhalten. Trotzdem frage ich danach, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich nicht untereinander ab und zu mal unterhalten und fragen, wie geht's weiter. Es war ja dann noch bis Donnerstag. Und irgendwie drückte sich das mindestens durch Flugblätter oder irgendwelche Geschichten aus, dass eine politische Organisation auch da ist oder verschiedene und die sich natürlich auch in solcher Auseinandersetzung profilieren wollen.
Ja, also wenn es so verstanden wurde, dass sie keine Rolle gespielt haben, dann möchte ich das wirklich auch korrigieren. Weil sie haben meiner Meinung nach eine ganz wichtige Rolle gespielt bei dem Schritt, die Streikleitung zu bilden. Ich glaube, die Idee ging, also ich kann mir vorstellen, dass die Idee von diesen linken Gruppierungen ausging und vielleicht auch die Initiative. Nur danach hat wirklich die dominierende Rolle im Werk, hat die Streikleitung gespielt. Die Streikleitung war ja sehr stark, es waren ja 12, 13 Leute und die auch wirklich selber getagt hat und sowas. Ich gehe jetzt sicher von der KPDML aus. Wir waren mit 6 oder 7 Leuten im Werk. Wir sind nicht ein einziges Mal dazu gekommen, uns zu treffen. Und einer ist zwischendurch mal raus und hat einen Flugblatt gemacht. Und das war sowas von. Ich habe es auch noch, aber jemand, der das möchte ich keinem zeigen. So, ich will nur sagen, ne, wir haben sie eine Rolle gespielt. Du hast eine Rolle gespielt als persönliche Unterstützung. Du hast eine Rolle gespielt, indem dein ganzes soziales, deine sozialen Bindungen in das linke Umfeld in Köln, dieses linke Umfeld mobilisiert hat, zum Werk zu kommen. Ne? Du hast eine Rolle gespielt, ne? Also zum Beispiel, ob der Baha war ja damals bei der KPD. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, auch ein zweiter, der Kühne, der war auch bei der KPD gewesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil die waren die ganze Zeit im Werk beschäftigt, dass sie große Instruktionen erhalten haben. Wer wollte auch Instruktionen in so einer Situation? Wie konnte jemand von außen in irgendeiner Weise dazu was sagen, was im Inneren passierte? Es wäre auch nicht auf Verständnis gestoßen, irgendwas anderes zu bringen als das, was wirklich Tag für Tag und Stunde für Stunde unterstützt wurde. Ne? Missouri, wie gesagt, mir fällt jetzt eigentlich der Name nicht ein. Ne? Der war ja damals von den Anarchosyndikalisten. Ne? Also ich denke, dass diese besondere Rolle der linken Gruppierungen, dass die darin bestand, dass sie wirklich präsent waren, ne? Und wirklich beim Streik dabei waren und an der Seite der Kollegen auch respektiert und geachtet wurden. Und diese ganze Strategie des Vertrauenskörpers und des Betriebsrats, ne? Trennt euch von diesen eingeschleusten Chaoten, nicht eine Minute funktioniert hat. Also ich habe nicht eine Minute in irgendeiner Weise ein Missverhältnis gespürt. So, das war ganz wichtig. Es war in der Tat so, dass diese Organisation als Organisation selber, vielleicht haben sie auch das zweite Megafon besorgt, aber es waren ja nachher auch alle Megafone kaputt. Und also es war dann auch von der Logistik her nicht so stark zu spüren. Ne? Bei der Versorgung des Werks war es auch ganz stark wirklich, dass die türkische Community, die natürlich die Versorgung regelte, ne? durch ihre Lebensmittelhändler und was da alles schon, was es damals schon gab. Ich würde nicht sagen, keine Rolle. Ich würde nur sagen, dass man sich mal überlegt, welche Rolle man in so einer Situation eigentlich hat, dass man das Beste ist, wirklich ein ganz großes Ohr zu haben für die Eigengesetzlichkeit dieser Bewegung und Eigengesetzlichkeit wirklich auch die eigenen Gesetze dieser Entwicklung, die Motivation dieser Entwicklung, diese Forderung dieser Entwicklung und die Bewegung in diesen Dingen unterstützt. Das kann eine ganz wichtige Sache sein. Also bei dieser Sache, ich sage mal 25 Jahre später, weil höchst, war es dann so, dass ein Brief, den ich, ne, ich hatte mich an den Betriebsratsvorsitzenden gewandt, habe gesagt, stell dir mal vor, was ich gehört habe, die wollen unseren Laden schließen. Und der sagt, haben wir alles beschlossen, ist im Wirtschaftsausschuss schon unterschrieben. Und dann habe ich dem abends einen Brief geschrieben, ne, und wollte den Brief eigentlich, weil ich manchmal ein bisschen über die Stränge schlag, habe den Brief zu den Kollegen ins Werk geschickt und habe gesagt, lest euch den nochmal durch. Ne? Morgen um 10 bringe ich den zum Betriebsrat. Und ich komme morgens um 6:30 ins Werk und am Pförtner, ne, kommen sie schon, boah, dein Brief, ey, geil, super und so. Ja, da haben die Kollegen den 500-fach vervielfacht im ganzen Werk verteilt. Da war das ein Auslöser gewesen. Ne? Aber auch jetzt nicht als politische Gruppierung, sondern da war es wirklich, ne, die Aussage, die getroffen wurde und den Leuten aus dem Herzen gesprochen hat. Also das ist eigentlich die Leistung, das in gewisser Weise zu repräsentieren, was gesagt wird, aber diese Rolle auch nicht zu überspannen. Nämlich diese Aktivität nicht zu übernehmen, sondern die Aktivitäten da zu lassen, wo sie herkommen.
Da möchte ich noch mal ganz konkret nachfragen, Peter. Die Streikleitung, diese 13 Leute, sind das politische Funktionäre im Wesentlichen gewesen? Würde ich mal vermuten. Ich denke, dass wenn die spontan gewählt werden, organisieren die nicht spontan so einen Streik. Sondern es müssen Leute gewesen sein, die was im Kopf haben über Streik und über diese ganzen Geschichten. Da ist es dann nicht notwendig in 5 Tagen, dass du da eine Organisation Rücksprache nimmst oder sowas. Aber wenn du so in einem politischen Zusammenhang bist, hast du Vorstellungen, wie du sowas organisierst und führst. Und wäre mal meine Frage, könntest du sagen, ob einige von diesen 13 aus der Streikleitung Leute mit politischen irgendwie Erfahrungen, Schulungen oder sonst was gewesen sind?
Also ich kenne jetzt ja die 3 Deutschen. Weil sie, also der Kühne, der war ja auch als Studentin, der war als Praktikant im Werk. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß es nicht. Ich habe nie gemerkt, dass er ein Funktionär war. Er war aber da. Der war in der KPD. Bitte? Nee, der war in der KPD, das weiß ich. Aber ja. Jetzt. Er hatte doch sowas im Kopf. Nein, dass wir das im Kopf hatten, ne? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, wie sich das im Kopf mit dem verbindet, was gemacht ist. Also ich glaube, dass die Streitleitung selber, ne, jetzt nicht eine eigene Strategie verfolgen konnte, der sich die Streikenden angeschlossen haben, sondern eine gemeinsame Strategie entwickelt wurde und eigentlich das Idealbild des politisch Bewussten, nämlich da zu sein, wo es brennt, wo sich bewegt und eine Rolle zu spielen, die der Bewegung förderlich ist. Ne? Und der Bahar Tagün, der war ja noch nicht so lange in Deutschland, war auch noch nicht so lange in der KPD, so viel ich weiß. Und der hat einfach eine grandiose Rolle gespielt, weil er äußerst glaubwürdig war gegenüber den türkischen Kollegen. Ne? Und obwohl er ja in der KPD war, was natürlich als Kommunist nicht sonderlich populär unter türkischen Kollegen war, eigentlich im geringsten seine Respektabilität in irgendeiner Weise angezweifelt wurde. Nachher war er nur so heiser, dass man ihn überhaupt nicht mehr verstand. Missouri war ein Anarchosyndikalist, ja, ne? Ja, genau. Und war ein alter, ja, das war ein alter Recke, ein Kämpfer, obwohl er auch jung war. Aber das sind ja die Anarchosyndikalisten, die haben ein bisschen anarchistisch und das war da ja auch. Also von daher, und das war einfach die in der Streikleitung drin waren. Die anderen, die wir im Werk waren, wir waren einfach nur wirklich mit dabei. Also das war, ich denke, in dem Fall hat sich so diese Entschlossenheit der Kollegen, diese Forderung zu vertreten, sehr gut verschmolzen mit dem, was an Führung da war.
Sven? Also die Situation bei uns war da etwas anders. Wir hatten eine sogenannte Buschtrommel, nannte sich das. Es gab Situationen, da kam ein Vorstandsmitglied der IG Metall bei einem ganz normalen Tarifstreik, bei den Verhandlungen. Dann kamen die zu uns und sagten, könnt ihr nicht mal ein bisschen Remi-Demi machen, dass das in die Presse kommt? Das hilft uns bei den Verhandlungen. Wir wollten aber gar nicht groß streiken eigentlich. Die wollten nur in der Presse zeigen, dass die Belegschaft unzufrieden ist. Dann kommt er zu und sagt, könnt ihr was machen? Dann haben wir gesagt, gut, das konnten sie nicht mit allen Werken machen. Dann konnten wir bestimmte Abteilungen, wir wussten, mit denen können wir das machen. Das genügt ein Telefongespräch mit über diese sogenannte Buschtrommel. Da haben wir gesagt, dann sagte ich, ja, wann sollen wir das machen? Ja, wann passt das denn?
Ich sage, gut, das wollen wir mal besprechen. Dann bin ich ins Kaltwalzwerk gegangen und habe zu denen gesagt, also fang mal so an, so kurz vor Schichtende, dass die andere Schicht auch 2 Stunden macht, dass wir mal 4 Stunden haben vom ganzen Kaltwalzwerk. Da habe ich gesagt, gut, wie sollen wir noch andere Abteilungen benachrichtigen, meinetwegen Warmwalzwerk. Ich sage, nee, das genügt erst mal, wenn ihr das macht. Dann gehe ich in der Halle zurück, dann rennt ein Vertrauensmann hinter mir her und sagt, Bono, das geht nicht um 2 Uhr, wir müssen das um 1 machen, weil da das und das ist. Und da werden natürlich die Weißhelme aufmerksam, die hören auf, was da los ist und so weiter. Mein Dauerlauf wurde immer schneller, um da rauszukommen aus der Situation. Also ich würde sagen, wenn du einen guten Vertrauenskörper hast und diese, über diese Buschtrommel verfügst, da kannst du so Arbeitsniederlegungen von 2 Stunden immer organisieren. Das ist in dem Sinne gar kein Arbeitskampf. Also das war die Bereitschaft dann zu gehen, wegen der Tarifgeschichte das zu machen, mehr oder weniger. Aber das waren reine organisatorische Fragen, würde ich mal sagen.
Ich meine, vielleicht noch dazu, diese klassische Organisation in einem so riesigen Betrieb, 33.000 Menschen, ist natürlich, also die gewerkschaftlich, ist natürlich Vertrauenskörper Betriebsrat. Die war ja beim Streik nicht dabei. Sie hatte sich draußen gelassen. Von daher waren es unterschiedliche Strukturen, die sich darunter gebildet haben. Es hieß immer, ne, unter den türkischen Kollegen wären sehr viel die regionalen Strukturen gewesen, wo man herkommt. Das waren auch die Strukturen in den Wohnheimen. Damit hatte man sich auch, traf man sich auch. So, das war praktisch eine Ersatzstruktur, die aber sehr viel mit engem Leben zu tun hat und sehr wenig schon Repräsentationsprobleme gebracht hat. So, ne, also von daher war es eine natürliche Struktur, die sehr gut wirkte. Ich möchte vielleicht nur einen Hinweis geben. Wir haben, wo wir über Streik sprechen, also dieser Spruch, Donča krev ilja rev, also in jedem Streik ist ein Traum, steht auf der Broschüre, die wir rausgebracht haben über diesen 44-tägigen Generalstreik in Guadeloupe. Und da haben 9 Schriftsteller, haben dazu ein Manifest verfasst, in dem gezeigt wird, im Streik, was prosaische und poetische Forderungen sind. Die prosaischen Forderungen, die Prosa des Lebens, das ist das, was ich brauche. Essen, Wohnen, Trinken. Ja, so. Und die Poesie ist das, was das menschliche Leben ausmacht. Und darum haben wir dies ins Deutsche übersetzt. Wir haben das Französische aber dabei gelassen. So, ich finde, das zum Ausdruck zu bringen, was ein Arbeitskampf Poetisches hat und was das Poetische ist, was wir in unseren Zielen eigentlich erhalten möchten und gegen diese bürgerliche Gesellschaft, die diese Poesie zerstört, mit ihrer gesamten Kultur erhalten und verteidigen möchten. Das haben die, glaube ich, hier für Guadeloupe ganz schön gesagt. Darum haben wir das als Broschüre produziert, die kann man für 1 Mark kaufen. 1 Euro. Wir mag Sam. Was heißt eigentlich 1 Euro mehr?
Jetzt nicht kopflastig, jetzt Sven.
Ja, also ich fand das jetzt sehr interessant, aber ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt total verwirrt, weil ich wusste nicht, dass, sage ich mal, linke Gruppen, kommunistische, revolutionäre Gruppen so stark, sage ich mal, 73 im Fortstreik doch irgendwie eine Rolle gespielt haben, auch wenn du jetzt sagst, die Parteien damit hast du abgeschlossen für dich, was ja okay ist. Was ich aber jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht zusammenkriege, ist, also soweit ich weiß, haben damals deine Partei Hammer, Sichel und Gewehr als Emblem gehabt. Also wie kann man, sage ich mal, einen Streik in einem zentralen Werk der Automobilindustrie, einen wilden Streik, in so einer Stimmung und ich meine, dass die Gegenseite da, und vor allem, wenn das dann so eskaliert, wie du gesagt hast, es gab keinen Kompromiss, also da muss man sich doch als politischer Mensch Gedanken machen. Und da muss man doch irgendwie mit einer militärischen Eskalation der Gegenseite, mit einer gewaltsamen Zerschlagung, mit einem Angriff, also irgendwo rechnen. Habt ihr das mal hinterher diskutiert oder ausgewertet oder so? Weil ich meine, Poesie finde ich ja ganz toll, aber immerhin, das war eine brutale Niederlage. Das hast du auch geschildert und der Streik wurde halt paramilitärisch zerschlagen. Und so ist er ja auch wahrgenommen und in der Erinnerung eingegangen, nicht als ein ganz... Sag ich mal, klar, es war ein spontaner Streik, aber er wurde halt zerschlagen, ziemlich massiv. Und ist da mal, und was ich auch nicht wusste, was ich ja auch bisher so aus der, ich habe es nicht selber erlebt, nur aus den Texten kenne, damals waren sehr sektiererisch, die Gruppen haben sich gegenseitig, aber wenn es jetzt einen Kölner Fortarbeiterrat gab, wo die verschiedenen revolutionären Gruppen zusammengearbeitet haben, ist da mal irgendeine Diskussion danach gelaufen? Also und wie wurde das ausgewertet oder nicht? Also das würde mich mal noch interessieren. Weil man hat ja schließlich auch eine Verantwortung, wenn man da drin steckt und so.
Also ich kann deine Frage gut verstehen, die kann ich nachvollziehen. Ich fange mal beim Letzten an. Man hat eine Verantwortung. Du hast ja eine Verantwortung, wenn du etwas vom Zaun brichst und du hast eine Verantwortung, was dann passiert. Und hier ist es wirklich so, die Akteure hatten die Verantwortung, aber die Akteure waren diese 10.000. Wir waren nicht die auslösenden Momente des Streiks, wir waren aber in dem Streik sehr aktiv. Und ich glaube, diese Bedrohung war im gesamten Streik sehr präsent. Also auf der Merkenicher Straße haben die ganze Zeit die Mannschaftswagen gestanden, die wir auch von den Dächern aus beobachtet haben. Ja, was ich versucht habe rüberzubringen, diese Niederlage des Streiks war in dieser Situation unausweichlich. Also Marx hat das ja von der Pariser Kommune mal so ähnlich gesagt. Warum? Auf der einen Seite war diese massive Energie, mit dem die Kollegen ihre Forderungen vertreten haben, die in jeder Silbe berechtigt waren und jeder Silbe von schmerzlichen Erfahrungen gefüllt war. Diese massive Energie war in keinster Weise, in irgendeiner Weise aus dem Streik heraus zu relativieren. Ford ließ diese eine Mark mehr nicht zu. So, man kann natürlich sagen, was hätte man machen müssen, um diese eine Mark mehr zu erreichen? Also, du hast gerade von was mit einer militärischen Lösung gesprochen, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, diese eine Mark mehr war, glaube ich, unter den gegebenen Bedingungen nicht zu erreichen und von den eine Mark mehr ging auch niemand runter. Ich glaube, das war eine Situation, die eigentlich gut, man hofft natürlich immer auf ein anderes Ergebnis. Und als die Konfrontation kam, waren wir natürlich erschüttert, auch in der Brutalität, in der sie ablief. Aber ich glaube, wenn du mal siehst, dass du eine Sache gemeinsam beschließt, trägst du auch gemeinsam die Verantwortung. Das Verhältnis der Gruppen zu dem Streik. Ich glaube, der Streik hatte, wenn du mal so eine Gruppe anguckst, also ich meine, die KPDML kenne ich ja ganz gut, man hatte seine Organe, man hatte seine politische Linie, man war so eine Art Leuchtturm des Sozialismus und so wandeltest du durch die Betriebe. Nicht, dass das nicht von den Kollegen respektiert worden wäre. Du wurdest ja als ganz mutiger und frecher Mensch dann da auch in irgendeiner Weise respektiert und auch, ich sag jetzt mal, auch gebraucht oder auch benutzt. Aber niemand wäre auf die Idee gekommen, dass wir die Verantwortung für den Streik gehabt hätten. Die Verantwortung lag bei den türkischen Kollegen und darum, also bei uns war überhaupt das Hirn gar nicht vorhanden und die Möglichkeit nicht vorhanden, in irgendeiner Weise diesen Streik so zu beeinflussen, dass er hätte gewonnen werden können. Und ich glaube, es war auch niemand, der das von uns verlangt hätte. So, ne? Die Depression war sehr stark. Es hat nachher ein sehr starkes und auch sehr populäres Solidaritätskomitee der Kölner Fortarbeiter gegeben. Das hat Tausende von Mark gesammelt. Es hat sehr viele Kollegen unterstützt. Es hat auch sehr lange bestanden. Es hat große Veranstaltungen gemacht. Und das war jetzt die interne Nachbereitung des Streiks. Auch an diesem Komitee haben noch alle teilgenommen. Also ich werde mich jetzt sein, weil man hat immer hierhin geguckt, was leichter ist. Und so, das war praktisch die interne Nachbereitung. Trotzdem, ich muss sagen, es war für viele, viele Kollegen war auch der Schmerz des Streikausgangs noch lange Zeit zu spüren. Und letztlich auch bei uns. Bei mir war es irgendwie so, dass das Erlebnis des Streiks, oder vielleicht auch bei vielen anderen, das Erlebnis des Streiks selber nachher die Überhand gewann über diesen Schmerz, wie er ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist, aber ich glaube, wir waren jetzt nicht die Strategen, die man dafür hätte verantwortlich machen können, wie es läuft. Und wir hätten es auch nicht sein können.
Ich wollte jetzt nur noch mal einen Appell starten, weil die Diskussionen, die gehen jetzt schon zum Teil in die Tiefe, was wir heute nicht mehr leisten können. Das wird ein Seminar, was dann bis Mitternacht geht und ich glaube, das halten die wenigsten von uns hier aus. Ich würde schon sagen, dass wir das jetzt mit wenigen Wortmeldungen, die vielleicht zum Verständnis noch mal beitragen, jetzt beenden und dann versuchen, also Diskussionen, die uns auf dem Herzen liegen, gerade weil es darum geht, das auch in die heutige Praxis auch zu übertragen oder daraus zu lernen und für die heutige Praxis auch Orientierung zu finden, dass wir das denn morgen in den Arbeitsgruppen weiter diskutieren. Ich habe jetzt ein paar Wortmeldungen, die würde ich auch gerne noch dran nehmen, aber mit der Bitte auch jetzt nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, die herausfordert, dass wir hier wirklich bis 9 oder 10 oder hier noch sitzen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht möglich heute. Ja, jetzt war erstmal Peter, hatte sich gemeldet, dann 3 Wortmeldungen habe ich jetzt hier.
Ja, ganz kurz, ich glaube, was sich in dem Zusammenhang mit dieser Frage, die eben gestellt worden ist, lohnt, ist mal den Peerburg-Streik und den Ford-Streik zu vergleichen, weil der Peerburg-Streik war ja außerordentlich erfolgreich, also hat wirklich die Eckdaten der Tarifpolitik verändert, indem er diese sogenannten Frauenlohngruppen abgeschafft hat, während der Ford-Streik im Prinzip natürlich substanziell eine Niederlage war. Und ich glaube, kann man sehr viel drüber reden natürlich, aber ganz kurz gesagt, ich glaube, was da zu beachten ist, dass der Peerburg-Streik eine große öffentliche Unterstützung hatte, auch aus der neuen Frauenbewegung zum Beispiel, auch aus der örtlichen, von den Jusos bis zur evangelischen Kirche. Und der Ford-Streik hatte einen Tag Unterstützung an diesem Samstag, was hat Peter ja erzählt. Und danach ist er sozusagen zu dem Schlachtfeld erklärt worden, dem öffentlichen Schlachtfeld, an dem sozusagen diese Streikbewegung, die man von der Seite des Staates nicht länger akzeptieren wollte, zurückgedrängt werden sollten. So, ne? Also der Hubschrauber ist über das Gelände geflogen und so, hochrangige Politiker saßen drin. Also man hat das sozusagen zum zentralen Bild gemacht, der Grenze, die sozusagen dann nicht mehr akzeptiert werden konnte. Und das ist natürlich sehr schwer, sowas sozusagen erfolgreich zu beenden, auch militärisch, in Anführungsstrichen sehr schwer. Selbst wenn man sich sozusagen militärisch hätte wehren können, wäre trotzdem der Kontext da gewesen. Also dass man hätte diesen Streik nur gewinnen können auf der Grundlage von einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Veränderung. Also der Streik hat weitaus mehr Fragen gestellt, als die in einer Fabrik beantwortet werden können. Das ist, glaube ich, wichtig zu sehen, auch sozusagen, um nochmal zu gucken, welche Bedeutung spielt so eine öffentliche Solidarisierung und so weiter. Hm.
Ja, jetzt habe ich hier zwei, weiß nicht, wer von euch beiden zuerst war, der junge Mann da hinten. Ja. Sagst du immer, wer du bist, wenn es geht, wenn du es nicht geheim halten willst?
Also ich fand alle Berichte super spannend und ich wollte, mein Eindruck ist, dass tatsächlich, was Bono erzählt hat und was Peter erzählt hat, jetzt zum Schluss von Ford, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Also Bono hatte kurz, hat erzählt, was es alles für... Wir wollten Fragen stellen. Ja, also es ist jetzt streng genommen keine Frage, aber ich glaube schon, dass es interessant ist, zu hören, was ich zu sagen habe.
Ja, lass ihn doch mal zu Ende.
Ich kann morgen leider nicht dabei sein. Es geht relativ kurz.
Wir müssen das jetzt.
Die Dinge sind sehr unterschiedlich. Es hat sehr viele Strukturen gegeben in Bremen. Und für mich hört sich das, was Peter geschildert hat von den linken Gruppen, die davor fortgestanden haben, tatsächlich an nach tatsächlich einem Versagen nach dem, was eine Gruppe versuchen muss. Ich sage das als ein Junger, der mit dieser in Gruppen sein, die sich vornehmen, mal ein Kern einer zukünftigen revolutionären Arbeiterpartei und so weiter zu sein, noch nicht gebrochen hat. Ich bin in so einer Gruppe, Sozialistische Arbeiterstimme, die 3 Flugblätter hier in Berlin bei der Charité, Osram und bei der Bahn macht. So. Ja, ich wollte nur sagen quasi, dass sich das für mich heute tatsächlich so anhört, wenn du sagst, dass man gar nicht die Zeit gehabt hat, sich kurz zu schließen oder so. Ja, das hört sich für mich tatsächlich, also ich habe die Zeit nicht erlebt. Ich kenne nur Bücher mit Mao-Männchen und die waren die stärkste der Parteien und so weiter. Es hört sich für mich sehr unverständlich an irgendwie.
Ja, ich habe 2 Sachen. Eine Sache nochmal, die Stimmung, aber du hast es eigentlich schon gesagt. Kurz vorher war Peerburg-Streik und der Peerburg-Streik ist eher erfolgreich gelaufen. Von daher war gar nicht zu erwarten, dass so eine brutale Auseinandersetzung kommt. Aber meine Sache, dass der Peter erwähnt hat und darüber sollte man diskutieren, wie schwer es ist, wenn so eine Dynamik läuft, dass praktisch jedes Zurückweichen, also jedes Kompromissangebot sozusagen Verrat ist. Und das ist doch das Problem in der Woche gewesen, dass praktisch die Forderungen standen und verhandelt wurde, aber es gab überhaupt kein Zurückweichen. Und da denke ich mir, das ist eines der großen Probleme gewesen.
Ah ja, klar. Okay. Ja, gut. Okay.
Aber vielleicht, wenn ihr noch eine Minute Zeit habt. Ich finde, dieses Verhältnis der linken Gruppierungen zu dem Streik, schon ein ganz wichtiges Thema. Also wir haben ja alle eine linke Erziehung, sehen uns als Verfechter einer Gesellschaft und dem widmen wir unsere Aktivitäten. So. Und jetzt kommt so eine Situation. Aus meiner Sicht heute, aus meiner Sicht damals, noch, ich habe sie nicht vermisst, die Partei, zu der Zeit, weil man durch den Streik beschäftigt war. Aus meiner Sicht heute haben die Parteien damals das Beste gemacht, was sie machen konnten, nämlich den Streik unterstützt. Diese eigenmächtige Strategie, die du als Partei entwickelst, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder verkündest du die nur, weil du keine Macht hast, und dann machen die Leute damit, was sie wollen. Oder du hast Macht, sie durchzusetzen, und dann instrumentalisierst du den Streik. So, beides, finde ich, heute ist eine Rolle, die ich als Linker nicht mehr haben möchte. Weder möchte ich Sachen verkünden, die keinen interessieren, noch möchte ich den Streik instrumentalisieren, weil ich damit den Leuten praktisch die Eigendynamik nehme und die eigene Erfahrung wegnehme. So, von daher finde ich schon sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, nicht, dass es da Patentrezepte gibt. Nur ich fand, was damals die linken Gruppierungen bei dem Streik gemacht haben, erstens, ne, die vorbereitende Atmosphäre zu schaffen, die den Streik begünstigt hat. Zweitens, den Streik aktiv zu unterstützen. Und drittens, auch nachher sehr stark präsent zu sein in der Organisation der Solidarität mit den Entlassenen. Fand ich damals eigentlich, dass das eins der besten Kapitel der Kölner linken Bewegungen war.